Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Der Karpaltunnel ist ein Bereich zwischen Unterarm und Hand, durch den unter anderem der Mittelarmnerv verläuft. Wenn es hier zu eng wird, spüren die Betroffenen unter anderem ein unangenehmes Kribbeln in den Fingern, Taubheitsgefühle oder auch Schmerzen. Man spricht dann von einem Karpaltunnel-Syndrom. Warum es entsteht und was dagegen hilft, darüber spreche ich mit Dr. Michael Lehnert. Er leitet zusammen mit Dr. Tobias Topp die handchirurgische Abteilung des Athos MVZ Meviva Berlin. Herr Dr. Lehnert, kann denn theoretisch jeder ein Karpaltunnelsyndrom entwickeln oder gibt es bestimmte Menschen, die eher dazu neigen?
Das sind ja zwei Fragen. Also es ist tatsächlich so, dass das natürlich jeder bekommen kann, weil jeder Mensch in jeder Hand einen Mittelnerv. Der Mittelnerv ist der betroffene Nerv bei dieser Erkrankung. Und es gibt aber trotzdem bestimmte Gruppen in unserer Bevölkerung, die davon häufiger betroffen sind. Und das sind in dem Fall die Frauen, die in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren sind. Und daran sehen wir, dass es etwas mit den Hormonen des weiblichen Körpers zu tun haben kann, dass eben so ein Karpaltunnelsyndrom ausgelöst wird.
Und was genau verändert sich im Handgelenk, sodass hier eine Engstelle entsteht?
Dazu müssen wir einmal wissen, dass in diesem Kanal, in dem sich der Nerv befindet, auch alle Sehnen befinden. Sehnen sind die Strukturen, die unsere Finger bewegen. Und in dem Fall die Beugesehne. Das sind die Strukturen, die die Finger krumm machen, also zur Faust schließen. Die sind alle zusammen mit dem Nerven in diesem Kanal. Und diese Sehnen haben eine Schleimhaut. Schleimhaut ist immer dann gut, wenn es gut gleichen soll. Also damit es nicht reibt. Und diese Schleimhaut verdickt sich dann. Und wenn die sich verdickt, dann ist für die umliegenden Strukturen natürlich ein bisschen weniger Platz. Und wenn weniger Platz ist, dann kann sich so ein Nerv einengen. Und dann kommt es zu diesen Symptomen, die Sie eben anfangs beschrieben haben.
Genau, also Taubheit, Kribbeln in den Fingern oder Schmerzen hatte ich ja genannt. Wie eilig sollte man denn mit diesen Symptomen dann zum Arzt gehen und vor allen Dingen auch zu welchem?
Vielleicht sollte man noch als ein Symptom, was auch ganz wichtig ist, hinzufügen, dass es auch eine Kraftlosigkeit geben kann. Denn wenn wir einmal die Aufgaben dieses Nervens betrachten, dann hat er drei. Die eine Aufgabe ist das Gefühl. Das kennen alle schon, dann kribbeln die Finger werden taub oder schlafen ein. Die zweite Aufgabe ist nämlich die sogenannte Sensorik. Damit können viele nicht anfangen. Die Sensorik versorgt mit dem Nerven die Gefäße. Das heißt, Menschen können auch kalte Finger nämlich bekommen, weil der Nerv nicht mehr richtig die Gefäße, die Adern reguliert und somit die Durchblutung auch ein bisschen darunter leidet. Und die dritte Aufgabe des Nervens ist, die Muskeln zu versorgen. Und wenn die Muskeln nicht mehr genügend Nerveninformationen erhalten, dann fangen sie an, nicht mehr richtig zu arbeiten und sie werden schwächer. Und somit haben wir drei Hauptsymptome, eben Gefühllosigkeit, Schwäche und möglicherweise auch eine Durchblutungsstörung der Hand. Und der erste Arzt, den man besucht, ist natürlich am besten der Handchirurg. Weil der kann als erster überhaupt mal feststellen, worum es geht. Möchte man nun aber einen objektiven Nachweis erbringen, also dass es wirklich von diesen Nerven ausgeht und wirklich von der Hand ausgeht, dann schickt der Handchirurg die Patienten häufig zum Neurologen. Der neurologische Kollege oder die neurologische Kollegin wird dann eben diese Nerven messen. Und das ist eine Besonderheit unserer Nerven. Wir können genau feststellen, wie gut ein Nerv leitet. Das heißt, es wird ein Impuls an den Nerven angelegt. Und es wird gemessen, wie lange der Impuls von einer definierten Strecke braucht. Also vielleicht 30 Zentimeter, da braucht er so und so viele Millisekunden. Also das sind ganz schnelle Zeiten, die da sind. Und wenn diese Zeit aber länger dauert als normal, dann ist es eben so, dass der Nerv nicht mehr richtig leitet.
Aber um das nochmal festzuhalten, wenn ich zum Handchirurgen gehe, bedeutet das nicht automatisch, dass der mich auch sofort operiert?
Absolut. Das ist einfach nur so eine Begrifflichkeit. Man sollte mal davon ausgehen, dass man ganz grundsätzlich als Arzt die OP vermeiden möchte oder nur unter ganz strengen Indikationsstellungen überhaupt ausführt. Es ist ist eben so, dass wir erstmal Hände behandeln und diagnostizieren. Und wenn es Not tut, dann greifen wir auch zum Messer. Aber es ist nicht immer das Mittel der ersten Wahl, nur weil hinter uns Berufsbezeichnung der Begriff Chirurg.
Was wären denn erste Schritte, um die Beschwerden, die Sie eben ja auch noch mal beschrieben haben, für die Betroffenen zu lindern?
Naja, nehmen wir mal an, das ist diagnostiziert worden und wir sind uns auch wirklich sicher, es ist ein Karpaltunnelsyndrom. Wollten wir versuchen, dass der Nerv so wenig wie möglich Stress im täglichen Leben bekommt. Stress kann er kriegen, wenn wir zum Beispiel das Handgelenk abknicken und dadurch den Nerven unter Druck setzen. Oder wenn wir in den Momenten, wo wir unkontrolliert sind, nämlich in der Nacht, das Handgelenk abknicken. Und das ist dann so eine ganz gängige Methode, dass man für die Nacht eine Schiene verordnet, also eine Bandage, die das Handgelenk ruhig stellt, in einer guten Position ruhig stellt, sodass der Nerv nicht abknickt. Das Zweite, was man machen kann, wir haben ja gerade eben schon erfahren, dass es um diese Schleimhaut geht, die da angeschwollen ist. Man kann natürlich versuchen, die Schleimhaut abschwellen zu lassen. Und das geht hervorragend medikamentös. Also medikamentös bedeutet immer mit Tabletten oder sogar mit einer Spritze. Oder aber auch erstmal mit der Unterstützung von Physiotherapeuten oder Lymphtherapeuten. Wir können also versuchen, die Stoffwechselprodukte und die Flüssigkeit aus diesem Areal ein bisschen zu fördern, dass sie abgepumpt wird. Und auch das kann schon sehr hilfreich sein.
In welchen Fällen würden Sie dann denn eher zu einer Operation raten?
Hängt tatsächlich ein bisschen vom Beschwerdebild des Patienten ab und auch von den Werten der Neurologe, den ich eben angesprochen habe, erhebt. Also wenn zum Beispiel ein Neurologe sagen würde, ich kann nichts mehr messen, ich kann nichts mehr ableiten, dann muss man dringend operieren, weil dann scheint der Nerv gar nicht mehr zu funktionieren. Und letztendlich ist es aber trotzdem so, wenn wir dann operieren, operieren wir keine Werte und auch keine Röntgenbilder, sondern am Ende operieren wir Menschen. Und wenn der Mensch entsprechende Beschwerden hat, dann muss ihm geholfen werden. Und wenn wir das mit den herkömmlichen, konservativen, also nicht operativen Methoden nicht schaffen, dann müssen wir zur Operation greifen.
Was können Sie denn operativ verändern, damit diese Engstelle wieder besser wird?
Das ist relativ einfach erklärt. Dieser Kanal, in dem sich der Nerv befindet, hat auf der einen Seite, wenn man sich das als Tunnel vorstellt, ein knöchernes Tunneldach. An den Knochen können wir nicht wirklich was verändern. Das macht keinen Sinn, die Knochen da rauszuschneiden. Aber auf der anderen Seite, wo vielleicht, wenn man das so vergleicht, die Tunnelstraße sich befindet, nämlich der Asphalt, den können wir etwas eröffnen, den können wir erweitern. Und das ist ein Band, was sich in der Handinnenfläche befindet, gleich kurz hinter dem Handgelenk. Und an diesem Band können wir eine Entlastungsinzision, also einen Entlastungsschnitt machen. Dadurch erweitert sich der Kanal und es ist einfach wieder mehr Platz für den Nerv. Das ist der erste Schritt dieser Operation. Der Nerv selber ist im Grunde aufgebaut wie ein Kabel. Das heißt, jeder, der ein Kabel vom Stecker oder so, von einer Lampe kennt, der weiß, da ist eine Kabelhülle, also eine Umhüllung. Und das hat auch einen Nerv. Und auch diese Umhüllung können wir mikrochirurgisch eröffnen. Das ist auch manchmal sehr wichtig und sehr sinnvoll. Und auch damit entlasten wir den Nerv. Und zu guter Letzt ist es auch gar nicht so selten, dass wir etwas von dieser geschwollenen Schleimhaut entfernen müssen, um dem Körper sozusagen zu helfen, diese Schleimhaut wieder abzubauen. Diese drei Schritte gewährleisten dann bei der Operation, dass der Nerv wieder mehr Platz hat und im Idealfall sich auch wieder vollständig erholen.
Ist das ein großer Eingriff?
Chirurgische Eingriffe sind immer groß, weil die Strukturen so klein sind. Mal ein schöner Vergleich. Es ist insgesamt kein großer Eingriff, weil wir keine riesigen Schnitte machen. Es droht kein großer Blutverlust und es ist sicherlich keine OP am offenen Herzen. Aber es ist schon auch nicht so ein Routine-Eingriff, wie die Laien immer sagen, das macht jetzt der Pförtner, sondern man muss mit der notwendigen Achtsamkeit daran gehen und auch mit dem notwendigen Respekt. Also insofern, es ist eine OP, wo der Nerv offen liegt, wo wir den Nerven sehen, wo wir ihn sogar berühren. Und insofern möchte ich sagen, ja, das ist eine der größeren handchirurgischen Operationen für uns Chirurgen. Aber letztlich im Ergebnis und in der Belastung des Patienten ist es ein kleinerer Eingriff.
Wie steht es denn um Komplikationen? Bei dem Wort, wir berühren den Nerven, zuckt ja jeder schon unwillkürlich zusammen.
Ja, Komplikationen können auftreten. Erstaunlicherweise seltener am Nerven selbst. Es sei denn, man ist vielleicht doch nicht so erfahren und es droht eine Nervenverletzung, worüber wir die Patienten natürlich immer aufklären müssen, weil es manchmal auch anatomische Verlaufsvarianten geben kann. Das heißt, manchmal liegt der Nerv nicht da, wo wir ihn erwarten und da muss man besonders vorsichtig sein. Es ist aber häufig beim Karpaltunnelsyndrom mehr die Gefahr der Narbenbildung. Narbe, die vielleicht innerlich wuchert und stärker ausgeprägt ist, als wir das erwarten oder auch möchten, kann natürlich wiederum auf so einen Nerven drücken. Und das macht dann doch oftmals eine Komplikation, weil nämlich dann die Symptome möglicherweise wiederkehren können. Insgesamt bestehen natürlich bei jedem Eingriff immer die gleichen Komplikationsgefahren wie Infektionen etc. Da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil das an der Hand auch wirklich selten ist. Aber das ist insgesamt etwas, worüber man die Patienten vor dem Eingriff aufklären muss, unbedingt. Und wo ja am Ende auch der Betroffene oder die Betroffene auch unterschreibt, dass sie das möchte, dass man da reinschneiden kann.
Wie steht es denn nach der OP mit Schmerzen und der Ausheilung insgesamt? Wie lange dauert das?
Schmerzen sind Gott sei Dank sehr, sehr gering. Wir betäuben am Ende eines solchen Eingriffs das Areal, wo wir operiert haben, um den ersten Schmerz sofort zu bekämpfen, also mit einem Betäubungsmittel. Es gibt für die ersten Tage ein abschwellendes und auch schmerzlinderndes Mittel, zum Beispiel Ibuprofen, wenn das vertragen wird. Und man stellt in der ersten Zeit auch die Region, die operiert wurde, mit einem Verband und mit einer Bandage ruhig. Dazu muss man aber sagen, dass diese Ruhigstellung wirklich nur das Handgelenk betrifft und die Finger und der Daumen frei beweglich bleiben und auch bewegt werden sollen, weil das fördert die Abschwellung. Das heißt, die erste Zeit ist es eigentlich für die Patienten nicht schlimm vom Schmerz. Die Gesamtheilung ist äußerlich sehr schnell. Das heißt, wir lassen nach einer Woche die Patienten schon ein bisschen die Hände waschen. Die dürfen auch schon mal beim Duschen Wasser an die Wunde lassen, obwohl die Fäden noch drin sind. Und nach 14 Tagen circa, vielleicht auch schon nach 12 Tagen, kann man diese Fäden, die Wundfäden entfernen. Aber die innerliche Heilung, um sich zum Beispiel auf der Hand abzustützen, um Schraubbewegungen mit der Hand zu machen, wie um ein Gurkenglas zu öffnen, oder Ringbewegungen, um einen Scheuerlappen auszubringen, das kann bis zu 4, 6 oder 8 Wochen dauern, bis man das komplett kraftvoll und auch komplett schmerzlos schaffen kann. Und ein gutes Beispiel ist immer, wenn man sich anschaut, welche Berufsgruppen sind besonders lange aus dem Verkehr, also aus dem beruflichen Verkehr gezogen. Das sind letztlich schon Polizisten und Feuerwehrleute. Denn Polizisten müssen sich und andere schützen. Die müssen im Ernstfall sogar eine Waffe führen können. Und der Feuerwehrmann muss auch sich und andere schützen können. Er muss eine Leiter hochgehen können. Er muss gefahrlos eine Trage tragen können. Und hier sind wir doch oftmals sogar mit Krankschreibungszeiten bis zu 3 Monaten dabei. Das muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Und alles andere, was vorher so gesagt wird, oft, das ist auch falsch. Das erleben wir auch oft, dass Patienten mit der Erwartung von vielleicht 2, 3 Wochen zu uns kommen, weil sie woanders operiert worden sind und vermuten, es ist auch irgendwas nicht gut gelaufen, weil es ihnen noch nicht gut geht. Aber es ist eigentlich alles gut gelaufen. Man hat ihnen vielleicht nur nicht die richtige Prognose in der Rehabilitation gestellt.
Wie nachhaltig hilft so eine OP? Könnte es auch passieren, dass dieses Karpaltunnelsyndrom nochmal auftritt?
Ja, das kann durchaus passieren. Das hängt manchmal davon ab, ob noch Begleiterkrankungen vorhanden sind, wie zum Beispiel Diabetes, wo Schleimhäute anschwellen. Oder sogar eine rheumatische Erkrankung oder auch Ablagerungen wie Amyloidose. Das kann passieren. Das ist Gott sei Dank ganz im einstelligen Prozentbereich. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es wiederkehren kann.
Gibt es denn irgendetwas, was man tun kann, damit man ein Karpaltunnelsyndrom gar nicht erst entwickelt? Also würde es zum Beispiel Sinn machen, nachts eine Handschiene zu tragen? Oder gibt es bestimmte Übungen, die man täglich durchführen kann, so ähnlich wie Beckenbodenübungen?
Also wenn man nachts prophylaktisch eine Handschiene tragen würde, um eine Krankheit zu vermeiden, das wäre ungefähr so, als würde man sich nicht mehr bewegen, weil man keine künstliche Hüfte haben möchte. Das ist nicht der richtige Weg, will ich damit sagen, mit diesem Vergleich. Man kann aber versuchen, seine Muskulatur und seine Gelenke geschmeidig und beweglich zu halten. Man kann vielleicht übermäßige Belastungen vermeiden, wenn man sie vermeiden kann, wenn man beruflich ausgesetzt ist, nicht unbedingt. Dann kann man sicherlich ein bisschen dafür sorgen, dass es so ist. Und letztendlich, aber das ist eine rein empirische, also Erfahrungsbeobachtung von mir, ist schon, dass wenn man natürlich vielleicht ein bisschen übergewichtig ist und es einfach viele Strukturen gibt, die auch mit Fett umhüllt sind, dass die auch noch mal diesen Kanal eng machen können. Also auch da könnte man ein bisschen vielleicht auf sein Gesamtkörpergewicht achten. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, und so haben wir es auch häufig in den Lehrbüchern, das Karpaltunnelsyndrom ist schon häufig auch eine schicksalhafte Erkrankung, die wir gar nicht beeinflussen können.
Vielen Dank, Herr Dr. Lehnert, für Ihre Erklärungen.
Sehr gerne.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Medizin für die Ohren.